Der entscheidende Punkt ist, dass der Ansatz von Soka Rinpoche zum Zeitpunkt des Todes empfiehlt, dass wir in unserer Natur des Geistes ruhen. Das, was uns hindert, in unserer Natur des Geistes zu ruhen, sind alle möglichen Hindernisse oder Trübungen. Wir haben vier verschiedene Trübungen unterschieden. Die wichtigsten Trübungen sind alle möglichen Störgefühle, also unangenehme Emotionen. Gier, Hass, Neid, Stolz, was auch immer da auftaucht. Dann Trübungen von dualistischen Konzepten, das heißt unsere Sichtweise, dass wir getrennt vom Rest der Welt sind. Und Trübungen von Gewohnheitsmustern. Bezug nehmend auf den 8-Wochen-Kurs waren das die inneren Antreiber. Diese ganzen Trübungen verhindern es im Alltag, dass wir in unserer Natur des Geistes ruhen. Und diese Trübungen verhindern es aber auch zum Zeitpunkt des Todes, dass wir in unserer Natur des Geistes ruhen. Eine Möglichkeit, mit den Trübungen zu arbeiten, sind verschiedene Meditationsübungen. Eine Übung haben wir schon kennengelernt, das war Tonglen. Eine Übung, die in das Set von Bodhicitta gehört, also Bodhicitta der Motivation. Wir haben begonnen, Tonglen für einen eigenen Teil, dem es nicht so gut geht, auszuprobieren. Mein Vorschlag für heute besteht darin, dass wir heute beginnen, mit einer Person zu arbeiten, der es nicht gut geht. Und im ersten Schritt können wir uns diese Person vor uns vorstellen und dann das Leid dieser Person in Form von dunklem Rauch oder dunklem Nebel oder Smog vorstellen, dass wir dieses Leid beim Einatmen einatmen, in uns die Buddha-Natur das verwandelt in positive Energie und wir beim Ausatmen diese positive Energie ausatmend die Person damit einhüllen. Wir können das auch in realen Situationen machen. Das heißt, wenn wir in einer Situation sind, wo wir das Gefühl haben, die Person ist unter Druck oder irgendwie schwierig, dann können wir uns vorstellen, dass wir das Leid der Person als dunkle Wolke oder einfach nur als Leid einatmen, nachdem unsere Buddha-Natur dieses Leid verwandelt hat in positive Energie, dass wir das dann, diese positive Energie ausatmen und die Person damit einhüllen. Das Interessante an dieser Übung ist das, dass wir durch das Üben notgedrungen in unserer Natur des Geistes ruhen. Durch das Üben entschleunigen wir und sind viel präsenter und wacher und viel mehr im eigenen Fokus. Sie hilft uns, wieder zurück zu uns selbst zu kommen. Sie hilft uns selbst wieder zu zentrieren und eine wohlwollende Haltung uns selbst als auch der anderen Person gegenüber einzunehmen. Das ist für jede Kommunikation, für jedes Gespräch hilfreich. Das ist eine Übung, die klassischerweise im Mahayana angesiedelt ist. Da geht es noch um diese Qualität des Mitgefühls. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und das, was Soka Rinpoche unterrichtet, ist natürlich Vajrayana. Das heißt, das ganze tibetische Buch vom Leben und vom Sterben ist Vajrayana. Die Einstiegsübung in den Vajrayana ist die Vajrasattva-Praxis. Das ist eine Reinigungsübung. Bei einem Großteil der Vajrasattva-Übungen, so auch wie das Sokyal in seinem eigenen Ansatz umsetzt, ist ein typisches Element des Vajrayanas, dass er beim Ziel beginnt und vom Ziel aus die Praxis macht. Wenn man das Theravada versteht als wir beginnen in unserem leidhaften Zustand, dann haben wir den achtfachen Pfad, wo wir uns also in Richtung auf Erwachen hin entwickeln. Wir beginnen irgendwo und arbeiten uns dann zum Ziel. So ist die Logik innerhalb des Vajrayana genau umgekehrt. Das heißt, die beginnen beim Ziel und arbeiten sich dann auf die relative Ebene zurück. Bei den Visualisationen ist die Grundidee die, dass wir uns im ersten Schritt die jeweilige Meditationsgottheit vorstellen, von uns selbst nach außen projizieren, dann sie aufladen mit allen möglichen positiven Energien und dann irgendwann im Laufe der Übung eins werden mit dieser Gottheit. Das heißt, wir werden selbst zu dieser Qualität. Wir tun sozusagen so, als ob wir Buddha wären und sind dann in unserem erwachten Zustand und versuchen, diesen erwachten Zustand im Alltag zu halten. Das ist die Grundlogik von den ganzen Visualisationen. Und das ist eine andere Logik, als wie man es normalerweise im Theravada oder auch im Zen übt. Also im Theravada und im Zen hast du immer die Idee, du bist irgendwo hier und du willst dahin. In den tibetischen Traditionen hast du die Grundidee, es ist alles schon da. Du musst nirgends mehr hin. Du musst es nur schaffen, dass du dein volles Potenzial im Alltag umsetzt. Es hat eine wesentliche Konsequenz. Und zwar die Konsequenz ist bei den anderen Ansätzen, die eher dualistisch arbeiten, immer so viel Anstrengung notwendig, weil ich muss ja arbeiten, um irgendwo hinzukommen. So ist es bei diesen Techniken die Idee, ich kann mich vollkommen in das entspannen, was schon da ist. Ich muss mich nicht extrem anstrengen, sondern ich kann einfach nur das zulassen, was schon von Potenzial her da ist. Deswegen wird in tibetischen Ansätzen sehr, sehr viel mit Entspannung gearbeitet. Entspannung in dem Sinne, dass ich mich in meine Buddha-Natur, in meine Natur des Geistes hinein entspannen kann. Dass ich einfach nur präsent mit den Dingen da bin, die schon da sind. Ich muss also nichts Großartiges produzieren. Die konkrete Visualisation arbeitet mit vier verschiedenen Kräften. Die erste Kraft ist die Kraft der Stütze. Das ist unsere Vorstellung. Also das ist das Objekt, mit dem wir arbeiten. Das ist die Stütze. Die zweite Kraft ist die Kraft des Bereuens. Wenn wir in irgendeiner Trübung feststecken, wenn wir irgendetwas gemacht haben, was vielleicht unsere Buddha-Natur vernebelt, dass wir diese Tätigkeit oder diese Eigenschaft, die wir manifestieren, bereuen. Dass es uns leid tut, dass wir das tun. Wir kennen das bei der Beichte. Der psychologische Prozess ist genau der gleiche wie bei der Beichte. Der Unterschied ist nur, dass ich keine externe Instanz brauche. Also ich brauche keinen Pfarrer, ich brauche keinen Gott, sondern ich initiiere diesen Läuterungsprozess in mir. Selbst gesteuert, könnte man sagen. Die dritte Kraft, mit der gearbeitet wird, ist die Kraft des Entschlusses. Das heißt, wenn ich eine Handlung, die vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, bereue, dann ist der nächste Schritt, dass ich dann sage, okay, ich will es in Zukunft ändern. Das ist der Entschluss. Und die vierte Kraft ist die Kraft der Handlung, dass ich dann versuche, im Alltag die Dinge anders zu tun. Und es gibt jetzt zwei Arten von Übungen. Es gibt Übungen, die versuchen, negative Trübungen aufzulösen. Und dann gibt es Übungen, die tun positive Dinge. Im Nöntor hast du einmal negative Trübungen auflösen, das ist die Übung des Vajrasattva, also eine Reinigungspraxis. Reinigung heißt Reinigung von den Trübungen. Positives zu kreieren, das ist dann die nächste Übung, wäre das, das ist das Mandala-Offering, Darbringung des Mandalas. Wir beschäftigen uns heute mit der Vajrasattva-Praxis, das heißt mit der Reinigungspraxis. Vajrasattva ist der innerste Kern, also die ganze Buddha-Natur. Ich stelle sie deswegen vor, weil sie so einen prinzipiellen Ablauf deutlich macht, der dann auch bei den Übungen, die Christie benutzt, beziehungsweise sogar Rinpoche benutzt. Im ersten Schritt stellen wir uns diese Gottheit vor. Jetzt gibt es da verschiedene Ikonografien, wie man sich diese Gottheit vorstellen kann. Das ist eine Darstellung, wie sie in der Nyingma-Schule benutzt wird. Das ist eine der vier großen tibetischen Richtungen. Die stellen sich sehr, sehr viele Meditationsgottheiten als Yab-Yum-Figuren vor, in Vereinigung mit einer Gefährtin. Yab-Yum heißt einfach nur in Vereinigung der Gegensätze. Das ist die Grundidee. Die dualistische Sicht wird in der Vereinigung der Gegensätze aufgehoben. Das ist die Essenz. Wir stellen uns jetzt Vajrasattva vor und wünscht euch dann, dass alle eure neurotischen Befleckungen, Trübungen, unheilsamen Gewohnheitsmuster gereinigt werden. So freundlich wie diese Gottheit ist, stellt ihr euch vor, dass aus dieser Gottheit eine Reinigungsflüssigkeit ausströmt und in euren Scheitel hineinströmt und dann alle Verdunklungen in euren gesamten Körper auflöst. Man stellt sich dann vier Chakren vor, und zwar das Scheitelchakra, das Kehlkopfchakra, das Herzchakra und das Chakra im Schoß. Dann kommt dieser Reinigungsnektar, füllt den ganzen Zentralkanal auf. Vom oberen Chakra sämtliche Verzweigungen des Chakras, also sämtliche Energiekanäle, die von diesem Chakra weggehen, füllt er auf. Dann geht es weiter und dann zum nächsten Chakra und füllt dann, sodass also alle Kanäle im Körper mit dieser reinigenden Flüssigkeit aufgefüllt werden. Das ist eine Technik, die aus dem Tantra kommt, aus dem indischen Tantra und im tibetischen Buddhismus übernommen wurde. Man kann das mit den inneren Kanälen sich vorstellen oder man stellt sich aber nur vor, dass dieser ganze Nektar alle dunklen Aspekte von einem reinigt. Während dieses Reinigungsprozesses gibt es ein Mantra, das man mit dieser Visualisation rezitiert. Das 100-Silben-Mantra. Wenn dieser Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, dann verwandelt sich der Vajrasattva in Licht. Dieses Licht wird dann eins mit mir und werde in diesem Moment selbst zu Vajrasattva, sprich zu diesem innersten Buddha-Potenzial und ruhe dann in der Natur meines Geistes. Was uns interessiert im Zusammenhang mit Sterbebegleitung ist, dass wir diese Reinigungsübung für uns selbst tun können. Wir können aber diese Reinigungsübung auch für einen Sterbenden machen. Wir können im Beisein mit dem Sterbenden diese Reinigungsübung für den Sterbenden machen. Wir können im Anschluss, wenn er gestorben ist, in unserer Vorstellung diese Reinigungsübung machen mit dem Sterbenden. Die Idee dahinter ist, dass diese unheilsamen Trübungen in der Person gereinigt werden und dass dadurch der Zwischenzustand zur nächsten Geburt positiver wird als auch die nächste Geburt. Das ist Teil der spirituellen Sterbebegleitung. Das ist ein Schritt weiter als Tonglen. Wir arbeiten mit einer externalisierten Meditationsgottheit, die wir beim Tonglen nicht haben. Sie Christie beschreibt in ihrem Buch diese Übung nicht. Ich glaube, der Sokal erwähnt sie, aber er beschreibt sie auch nicht im Detail. Aber er hat dann eine Übung, die sehr, sehr ähnlich zu dem ist. Und das ist Poa. Das ist die Hauptübung, die in einem Sterbeprozess gemacht wird. Da gibt es verschiedene Varianten und er hat eine Variante entwickelt, die kommt dieser Vajrasattva-Übung sehr, sehr nah, ohne diese spezielle Gottheit. Sondern man kann für diesen Reinigungsprozess jedes beliebige Bild einsetzen. Man kann es religionsunspezifisch machen. Man kann sich Gott vorstellen, der einen durch seine Energie, durch sein Licht reinigt. Man kann sich Maria vorstellen, die durch ihre Energie die Person reinigt. Man kann sich ein Ideal vorstellen, also die Natur, die mich reinigt. Sie haben einmal diese Visualisation der Reinigung und dann am Ende haben wir immer diese Auflösung, dass wir dann eins werden und in der Non-Duality, also in der Natur des Geistes ruhen. Ihr findet die Übung im blauen Buch beim Nöntro 262, wenn ihr das nachlesen wollt. Da findet ihr auch die Texte, da findet ihr das 100-Silben-Mantra. Diese Übung ist Teil von allen tibetischen Richtungen. Das Nöntro wird an allen tibetischen Richtungen als vorbereitende Übung gemacht und die Vajrasattva-Übung oder Vajrasattva-Meditation ist Teil dieser verschiedenen Varianten von Nöntro und die Übungen haben überall die gleiche Struktur. Manchmal sehen die Meditationsgottheiten ein bisschen unterschiedlich aus, je nach Tradition, aber das Grundprinzip ist sehr ähnlich. Danke.